hat eigentlich seinen Anfang damit genommen, dass wir im November und Dezember letzten Jahres ziemlich beeindruckt waren von der Entwicklung in Frankreich und vor dem ja schwierig zu fassenden Charakter dieser Bewegung standen und dann eine Veranstaltung in Leipzig organisiert haben, wo wir noch nicht so weit fortgeschritten waren, wirklich auch eine Analyse der Bewegung entwickeln zu können, sondern es hatte dann eher den Charakter zu versuchen, erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel sozusagen zu bringen. Und aus dieser Einschätzung, dass wir mit der Analyse der Bewegung noch ziemlich am Anfang standen und dass es gleichzeitig zwar ein großes Interesse, aber eben kaum eine inhaltliche Auseinandersetzung in Deutschland mit dieser Bewegung gab, sind wir dann auf den Gedanken verfallen, dass es sehr gut wäre, einige der Analysen über diese Bewegung bzw. Dokumente aus der Bewegung selbst eben auch in Deutschland zugänglich zu machen und sind dann davon fortgeschritten, einige dieser Texte eben zu sichten, zu diskutieren und dann die zentralen Momente sinnvollerweise zu behandeln schienen, eben dann auch zu übersetzen, ohne einen Anspruch darauf zu haben, dass jetzt diese einzelnen Texte jeweils die Bewegung als Ganze eben erfassen können und auch ohne, dass wir jetzt selbst mit dieser Broschüre eine klare und kohärente Linie zur Deutung dieser Bewegung vorgeben wollten, sondern eher als Sammlung eben verschiedener Eindrücke, die die Diskussion in Deutschland vielleicht auch voranbringen könnten. In dieser Beschäftigung dann sind wir letztlich auch dann dazu übergegangen, selbst noch einen Text zu schreiben, der die Analyse der politökonomischen Situation in Frankreich handelt. Und das hatte den Hintergrund, dass wir bei der Sichtung dieser Texte gemerkt haben, dass es eben leider keinen Text gibt, der das unseren Ansprüchen nach zufriedenstellend eben gemacht hätte. Die Texte waren eher kurzfristig orientiert, was auch natürlich aus der französischen Situation sehr verständlich war, dass man sich erstmal versucht, diese Bewegung in ihrer Konkretion, wie sie sich jetzt gerade auf der Straße bahnbrach, zu erfassen. Aber mit unserem sozusagen Abstand auch von Deutschland aus haben wir dann gedacht, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, dann auch nochmal eine größere historische Einordnung vorzunehmen. Und das hatte dann vor allem auch mit zwei Thesen zu tun, die wir entwickelt hatten bei der Betrachtung der Entwicklung, dass wir einerseits gesehen haben, dass die Macron-Regierung trotz dieser sehr heftigen Proteste überaus beharrlich an ihrem Programm festgehalten hat, was wir dachten, was erklärt werden müsste. Und andererseits, dass wir auch vermuten, oder das wäre die Hypothese, die sich jetzt auch an diese Broschüre knüpft, dass eben aus den Gelbwesten auch etwas zu lernen wäre für zukünftige Revolten. Und das wäre jetzt grob gesagt die Zuspitzung der sozialen und politischen Widersprüche, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten jetzt erleben, die gleichzeitig aber auch auf neues politisches und ideologisches Koordinatensystem stößt, nämlich das, was nicht mehr das der alten Arbeiterbewegung ist, was sozusagen Klassenkategorien ausdrückt, sondern viel stärker sozusagen in dieser diffusen Grammatik von Volk versus Elite gefangen ist.
Die Broschüre enthält ja insgesamt 8 Texte und du hattest das gesagt, das sind zum Großteil Texte, die ihr übersetzt habt aus dem französischen Kontext und ihr habt eben selber diesen Text geschrieben, in dem es um so eine Art Einordnung geht und du hast es jetzt schon auch angedeutet, es geht ja darum, das in einen größeren historischen Kontext einzuordnen, so die letzten 3 bis 4 Jahrzehnte da auch nochmal einzuholen und was da für euch zentral ist, was ihr anführt, ist ja die Wirtschaftskrise, die ja Anfang der 70er Jahre eingesetzt hat, vielleicht schon seit Ende der 60er Jahre manifest geworden ist, wo man ja so ein bisschen sagen kann, okay, es gab in den entwickelten Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich überall so eine Phase des Wirtschaftswachstums, es gab eine Phase der Prosperität. Dieser Boom ist dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zum Erliegen gekommen und wir können heute noch sehen, dass wir mit diesen Folgen davon immer noch zu tun haben. Wenn wir uns diese Krise nochmal anschauen, wie würdest du die denn beschreiben? Was ist da mit dem Kapital passiert Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre?
Stellt genau den Ausgangspunkt an unserer Beschäftigung, da sozusagen so ein, vielleicht eine lange Linie der Entwicklung jetzt auch auszumachen. Was du irgendwie auch schon beschrieben hast, ist, dass es in den 70er Jahren wirklich, könnte man sagen, vielleicht einen Phasenbruch gibt. Also es handelt sich jetzt nicht einfach um ein kurzfristiges Ereignis, einen Kriseneinbruch. Den gab es natürlich Anfang der 70er, weil was sich darin eben ausdrückt, ist wirklich der Übergang, würden wir sagen, in eine Krisenphase, die eben die Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung komplett umkehrt, also von der Phase der Prosperität, der hohen Beschäftigung, auch steigender Reallöhne für die arbeitende Klasse, geht es jetzt über in eine Phase der Stagnation. Massenarbeitslosigkeit kommt zurück, Inflation steigt und wir finden eben mehr Unternehmenspleiten und so weiter. Unserer Einschätzung nach handelt es sich ganz zentral um eine Krise der Profitabilität des Kapitals. Das heißt, gerade über diese Phase dieses Booms entwickelt sich letztlich eine Tendenz zum Fall der Profite, die sich dann in der Krise der 70er das erste Mal sozusagen auch an der Oberfläche zeigt. Und der Hintergrund wäre jetzt marxistisch gesprochen das, was man vielleicht als eine Überakkumulation von Kapital bezeichnen kann, die eben strukturell wird. Und ich würde da auch auf unseren Text verweisen, der selbst wiederum auf einen knappen Text von Anwar Shaikh aufbaut, einem amerikanischen Ökonom, der das in einer sehr konzisen Art und Weise eben ausgearbeitet hat, diese Ursachen dieser Krise nochmal herausgearbeitet hat, der 70er und fortfolgende. Das Zentrale, denke ich, was die politischen und sozialen Konsequenzen dieser Entwicklung sind, wäre das eine, dass es eben eine grundlegende Einschränkung eben auch der Reformfähigkeit des Kapitalismus gibt. Und dass wir anstatt eben weiterer sozialer Reformen, die ja in den 30 Jahren dieses Nachkriegsbooms durchgesetzt werden konnten, jetzt stattdessen eine Gegenoffensive des Kapitals stattfindet, um eben die Ausbeutung zu steigern und vermittels dieser gesteigerten Ausbeutung auch die Profitabilität des Kapitals wieder zu erhöhen. Und das ist in der Konsequenz sehr tiefliegende Veränderungen auch des Klassenkampfes bzw. der Klassenverhältnisse nach sich gezogen hat, deren Auswirkungen bis heute spürbar sind und die eben auch die heutigen Formen, in denen sich der Klassenkonflikt in Bahn bricht, bestimmen.
Nun, in eurem Text führt ihr ja aus, dass das eben auch ja zu einer Schwächung geführt hat der bisherigen Organisationsform der klassischen Arbeiterklasse. Und es ist ja interessant zu sehen, dass diese Krise seit den 70er Jahren, dass es eben nicht nur ein Einbruch von Profitraten ist, sondern dass es gleichzeitig ja auch ein Argument der Kapitalseite selbst dann ist, um eine neue Strategie zu fahren. Und das heißt eben ja sowas wie Dezentralisierung und Zergliederung der Produktion. Das heißt ganz oft auch Auslagerung von sowas wie Kernindustrie. Das heißt Einschnitte im Lohnniveau. Es kommt zu einem Abbau von Arbeitsplätzen, Rückbau von sozialstaatlichen Leistungen. Das sind ja alles Stichworte, die wir auch kennen unter dieser Überschrift Neoliberalismus versammelt. Wenn wir das jetzt auf die konkrete Situation in Frankreich übertragen, finde ich, ist erklärungsbedürftig, was dann passiert. Weil was ihr ja konstatiert in eurer Broschüre ist, dass ihr sagt, diese Strategie des Kapitals trifft nicht auf eine erfolgreiche Strategie eben der Lohnarbeiterinnenseite. Also ihr sagt, der Versuch, das abzuwehren, was von Kapitalseite und vom Staat da kam, das ist im großen Maßstab gescheitert. Aber das ist ja erklärungsbedürftig, wenn man sich zum Beispiel ansieht, 1968 gab es einen riesigen Generalstreik in Frankreich, der ganz klar die Machtfrage gestellt hat, wo auch die Arbeiterinnenseite eben recht viel durchsetzen konnte. Ja, woran liegt es, dass sozusagen auf so eine Tradition dann vielleicht auch nicht zurückgegriffen werden konnte? Also woran liegt es, dass da doch ein Scheitern ist in diesen Abwehrkämpfen?
Ja, ich denke, da muss man sich eben ganz grundlegend vergegenwärtigen, was es eben bedeutet, dass diese sozusagen Vorzeichen der wirtschaftlichen Entwicklung sich umkehren. Und das ist jetzt auch durchaus etwas, was nicht nur für Frankreich gilt, sondern was eben sich in allen entwickelten kapitalistischen Ländern dann in dieser Zeit beobachten lässt, dass sich eben unter diesen Bedingungen ansteigender Massenarbeitslosigkeit plötzlich eben dieser Widerstand als viel riskanter darstellt, weil jetzt plötzlich Jobverlust und dann eben auch Arbeitslosigkeit droht. Das ist sozusagen jetzt erstmal auf dieser strukturellen Ebene das erste Moment, was sehr stark die Widerstandsfähigkeit untergräbt, die ja dann durch die, das von dir auch angesprochene, als neoliberal apostrophierte Politik dann in den 80ern vor allem richtig durchschlägt, als dann eben sozusagen diese angebotsseitige Wirtschaftspolitik dann noch weiter die Massenarbeitslosigkeit anheizt. Aber es gibt eben auch andere Gründe, die aus unserer Sicht dazu führen, dass die Arbeiterinnenklasse nicht in derselben Weise reagieren kann, wie sie vielleicht dann auch in 68 reagiert hat. Kommt auch zu einer grundlegenden Umgestaltung auch der Beziehungen der Arbeiterinnen auf der Ebene der Produktion. Also das Kapital verändert sozusagen seine Managementstrategien. Die Kontrolle über den Arbeitsprozess wird den Arbeiterinnen immer weiter enteignet durch stärkere Überwachung, durch stärkere aber auch Zergliederung und Automatisierung bestimmter Teilschritte. Andererseits werden aber auch die Kerne der Arbeiterinnenklasse, die halt auch in 68 eine große Rolle gespielt haben, also insbesondere auch in Frankreich, zunehmend eben fragmentiert. Also das eine, was du auch schon angesprochen hast, also dass Produktion verlagert wird, aber auch, dass halt eine neue Strukturierung der Produktion überhaupt stattfindet, also dass Subunternehmen und neue Lieferketten sich ausbilden. Das sind eben noch Momente, die auf dieser Seite der Produktion und der Produktionsbeziehung diese Widerstandsfähigkeit zunehmend untergraben. Und in dieser Phase dieses Abschwungs geht dann auch unter diesen Bedingungen zunehmenden Bedrohung durch Arbeitslosigkeit die Tendenz dahin, dass auch unter den Arbeiterinnen und den Gewerkschaften sich eigentlich eine Form von einem, könnte man sagen, Krisenkooperatismus rausbildet, dessen sie dann immer weniger ist, irgendwelche Forderungen durchzusetzen, sondern eigentlich immer nur noch die Abwehr des Schlimmsten ist und dass dabei dann eben Zugeständnisse gemacht werden, die, was sich im Tausch gegen den Arbeitsplatz erhalten, Lohnkürzungen akzeptieren, die halt natürlich dann diese Betriebsschließung in letzter Konsequenz verhindern können, aber die halt auch die Funktion haben, die stärkste Waffe, die die Arbeiterinnen eigentlich haben, den Streik zugunsten eben von Verhandlungen, die dann von irgendwelchen Verhandlungsführern letztlich gestaltet werden, abzugeben und damit eben auch das sozusagen Heft aus der Hand zu geben und auch nicht mehr in diesen Klassenkonflikt seiner unmittelbaren Form einzutreten. Und dazu könnte man vielleicht für Frankreich auch noch hinzufügen, dass es eben nicht nur sozusagen diese Situation war, die sich aus der Verschlechterung der allgemeinen ökonomischen Lage ergeben hat, sondern dass der Staat in Frankreich noch selbst zentraler Akteur dieses Angriffes war, der insbesondere durch zwei Vorstöße, die sich über verschiedene Regierungen hinweg entwickelt haben, bis eben jetzt auch zuletzt zur Macron-Regierung, der eben zwei zentrale Angriffspunkte sozusagen gegen die staatliche Regulierung der Arbeitsbeziehungen selbst durchgeführt hat. Das eine ist eben die Untergrabung eben von gesetzlichen Bestimmungen durch Betriebsvereinbarungen. Das heißt, mittlerweile können eben auf der Betriebsebene durch die Verhandlung von Unternehmen und irgendwelchen Arbeitervertreterinnen gesetzliche Bestimmungen unterschritten werden und andererseits eben das Auflösen eines Gewerkschaftsmonopols zum Abschluss dieser kollektiven Vereinbarung, die beide sozusagen auf der Seite der Betriebe, auf der Seite der Arbeiterinnen eben schwache Verhandlungspartner gegenüber dem Kapital hervorgebracht haben, die eben diesen Krisenkooperatismus dann vorantreiben.
Genau, dieser Krisenkooperatismus, der ist ja eine Sache, der sozusagen ja auf Seiten der Gewerkschaften oder der gewerkschaftlichen Organisation eine Rolle spielt, wo die sich auf Kompromisse einlassen, um zum Beispiel Arbeitsplätze zu retten und dafür eben Lohnkürzungen in Kauf zu nehmen. Die andere klassische Arbeiterorganisation auf der politischen Ebene wäre ja dann die Sozialdemokratie, die ja am Anfang, als sie an die Macht gekommen sind, auch so ein bisschen versucht haben, dem entgegenzuwirken, dieser Liberalisierungstendenzen, die versucht haben, so Absicherungen durchzusetzen, die dann aber eben enorm unter Druck geraten sind, auch von wirtschaftlicher Seite und dann eigentlich sozusagen sich selber zum Vollzieher dieser neoliberalen Form mitgemacht haben, wo man eben auch sehen kann, dass es nicht nur eine französische Entwicklung, sondern passiert überall in den entwickelten Ländern, dass eben so sozialdemokratische Parteien in die Krise geraten, in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. Du hast es erwähnt, jetzt haben wir in Frankreich eben Macron an der Macht, sozusagen die wirtschaftsliberale Partei, die sich auch so ein bisschen als Bewegung inszeniert. Wenn man das sich vielleicht auf der politischen Ebene anschaut, weil du ja auch erwähnt hattest, diese Kompromisslosigkeit auch gegenüber den Gelben Westen. Woher zieht denn da so jemand wie Macron seine Legitimation? Also wie geht er auf einer politischen Ebene vor, dass man sich das auch erklären kann, dass der sich noch an der Macht hält?
Ja, also da kann man vielleicht erstmal einsetzen, dass Macron gewissermaßen jetzt nur die Politik eigentlich der Hollande-Regierung, also der sozialdemokratischen Regierung, die vorangegangen ist, in der er auch Minister war, fortsetzt und dass diese Politik als Hintergrund eben eine anhaltende Schwäche des französischen Kapitals hat. Also das heißt, die Profitabilität des französischen Kapitals hat sich jetzt im Gegensatz zum deutschen relativ schwach erholt in den letzten Jahren und insbesondere auch nach der Einführung des Euro. Und das, was das französische Kapital eben braucht, sind weitere Reformen oder besser gesagt Konterreformen, die eben ja die Ausbeutung steigern und damit diesen Gegensatz beständig sozusagen vorantreiben. Macron, wie du es auch schon angesprochen hast, tritt dann eigentlich eben als auch so neuer, eigentlich könnte man sagen, Populist der Mitte dann zu dieser Wahl an. Er hat sozusagen jetzt diese verbrauchte Hülle dieser sozialistischen Partei abgestreift, die Hollande in seinem Versuch dann 2016 diese Arbeitsgesetzgebung durchzuboxen, letztlich ruiniert hat. Also die Sozialdemokratie kam jetzt in Frankreich noch auf so gut 5% bei der letzten Wahl. Er hat dann eben auch sich inszeniert als eben so ein Erneuerer der Politik, der unideologisch handelt und der eben jetzt das tut, was notwendig ist. Das ist die eine Quelle der Legitimation, dass er eben ganz klar sozusagen diese Kapitalreform durchsetzt. Andererseits inszeniert er sich aber auch oder hat er sich zumindest auch zu Beginn sehr erfolgreich eben als auch liberaler Shootingstar präsentiert, der natürlich dann auch im Gegensatz zu dem Nationalismus, insbesondere von Marie Le Pen, den fortschrittlichen Pol eben vorstellt, der auch sehr stark die EU-Integration ins Zentrum eben des politischen Programms gestellt hat. Und der dadurch natürlich auch für diejenigen ansprechend ist, die, sagen wir, eher der liberalen Mittelklasse zuzurechnen sind. Während er aber andererseits dann auch mit so Aussagen wie, dass er Frankreich jetzt sozusagen als Start-up führen würde und auch dem einen oder anderen sozialchauvinistischen Spruch dann eben gerade bei den Arbeiterinnen und Armen auf wirklich sehr schwache Zustimmung gestoßen ist. Weshalb er dann aber trotzdem erstmal gewählt wurde, hat dann auch damit zu tun, dass viele dieser Arbeiter und Armen eigentlich auch nicht mehr wählen gegangen sind. Also die Wahlbeteiligung war auf einem historisch niedrigen Stand. Und dass er andererseits natürlich auch eben auf dieser republikanische Front bauen konnte, die dann in der Stichwahl gegen Marie Le Pen letztlich sich vereinigt, um halt den einen demokratischen, liberalen Kandidaten eben auch an die Macht zu bringen. Aber was sich eben dann gezeigt hat, war, dass Macron Legitimation dann auch ziemlich schnell dahin war. Er hat zu Beginn eben seiner Regierungsperiode geschafft, eben das Arbeitsgesetz weiter anzugreifen, andererseits aber auch die Privatisierung der Eisenbahn voranzutreiben und da auch gegen den Widerstand der Eisenbahnergewerkschaft, die normalerweise relativ stark ist. Aber unter der Oberfläche hat es eben gebrodelt und das ist, denke ich, dann 2018 in dieser Bewegung der Gilets Jaunes eben an die Oberfläche gekommen.
Ich spreche hier mit Marco von der Translip in Leipzig über eine Broschüre, die sich mit den aktuellen Klassenauseinandersetzungen in Frankreich beschäftigt und die insbesondere einen Blick auf die Bewegung der Gelbwesten wirft. Und in diesem Text, den ihr von der Translip in dieser Broschüre schreibt, da konstatiert ihr ja, die Gelbwestenbewegung, die ist so eine Art soziales, politisches Vakuum, in so ein Vakuum reingegangen. Es gibt eigentlich keine politische Partei, die die Probleme der unteren Gesellschaftsschichten repräsentieren kann oder will, und dann taucht eben als Symbol diese gelbe Weste auf, die sich wiederum dann auch nicht integrieren lässt von rechter oder linker Seite auf dieser traditionellen politischen Ebene. Wenn wir uns dieser Gelbwestenbewegung auch nochmal zuwenden, was ist denn das Charakteristische deines Erachtens an dieser Bewegung, vielleicht das Interessante und Bemerkenswerte daran?
Also das Erste, was uns natürlich beeindruckt hat, war erstmal die Zähledigkeit und auch der Mut, der in den Protesten zum Ausdruck gekommen ist, der sich nicht nur jetzt in diesen spektakulären Straßenschlachten, aber eben auch da Ausdruck verliehen hat, sondern eben auch in jetzt monatelang anhaltenden Besetzungen von Kreisverkehren, Blockaden von Mautstationen, Blockaden von Unternehmen, wo viele Leute, die eben nicht politisiert, nicht organisiert sind, von dem einen Tag auf den anderen plötzlich die Konfrontation auch mit einer immer brutaler agierenden Staatsgewalt gesucht haben und auch nicht gescheut haben, und es ihnen gelungen ist, jenseits auch der traditionellen Organisationen, jenseits der Gewerkschaften, jenseits der Parteien, sich zu organisieren und eine derart heftige und durchschlagsfähige Bewegung erstmal in Gang zu bringen. Das war erstmal der Ausgangspunkt für unsere Faszination dieser Bewegung, oder das wäre jetzt vielleicht die optimistische Einschätzung. Das Entstehen jetzt zwar in einer noch sehr schwachen Form, also auch zahlenmäßig blieb die Bewegung auch an ihrem Höhepunkt relativ schwach im Vergleich auch zu großen sozialen Bewegungen in Frankreich davor. Aber es entstehen jetzt eben wieder Bewegungen, die aus diesem Rahmen dieses Krisenkooperatismus ausbrechen. Es entstehen Bewegungen, die sich eben nicht von vornherein von irgendwelchen Repräsentanten an den Verhandlungstisch überführen lassen, sondern das wurde eben radikal abgelehnt. Und es entwickelt sich halt auch, wie man eben jetzt an der Bewegung der Gelbwesten sehen kann, bestimmte Vorstellungen und politische Richtungen durch diese Auseinandersetzung hindurch weiter. Also das heißt, ein Großteil der Gelbwesten kann man schon dem Le Pen Flügel sozusagen zurechnen. Also viele der Beteiligten wählten eben Le Pen in der letzten Wahl. Aber gleichzeitig ist eben dann ein Thema wie die Migration, was halt sozusagen das zentrale Ticket ist dieser neuen Rechten, in der Bewegung eigentlich überhaupt nicht vorgekommen. Gleichzeitig hat sich dann eben diese Dynamik der Blockaden übersetzt in der Dynamik der Versammlung, die eben auch eine Verstetigung von bestimmten Diskussionsprozessen mit sich gebracht haben und die dazu geführt haben, dass die Bewegung sich halt jetzt auch einerseits verstetigt hat, aber auch in ihrem Programm in Richtung antikapitalistischer Position eben fortgeschritten ist.
Interessant an eurer Broschüre finde ich, dass ihr eben nicht nur sozusagen Ambivalenzen dieser Bewegung aufzeigt und Stärken hervorkehrt oder Potenziale, sondern dass ihr eben auch schaut nach Begrenzungen dieser Bewegung, die ja darüber hinausgehen oder auch nochmal was anderes meinen als es gibt rechte Kräfte, die dem zustimmen oder die sich versuchen auch an dieser Bewegung zu beteiligen, sondern in der Artikulationsform seht ihr auch eben Grenzen dieser Bewegung gesetzt. Kannst du das vielleicht auch nochmal aufgreifen, was da eures Erachtens eben ja das Begrenzende oder die Schwäche auch ist, dieser Bewegung?
Also wir haben Schwächen gewissermaßen auf verschiedenen Ebenen erstmal ausgemacht. Also das eine ist natürlich eine objektive Schwäche, die halt auch aus der Situation derjenigen, die da auf die Straße gehen, resultiert. Also damit meine ich, dass eben viele der Gelbwesten eben Arbeiterinnen aus der ländlichen Peripherie sind, die vor allem in Kleinbetrieben arbeiten, wo es schon strukturell sehr schwierig ist, sich gewerkschaftlich zu betätigen. Und die Konflikte, die sich um die Arbeit drehen, um die verschlechterten Arbeitsbedingungen, von denen wir vorhin schon sprachen, kaum am Ort sozusagen, an dem dieser Konflikt eigentlich entsteht, ausgetragen werden können. Das heißt, der Protest verlagert sich auf die Straße und er verlagert sich halt in das, was auch als Zirkulation benannt wird, also an die Stellen, in denen Zirkulation der Waren unterbrochen wird und dass das vielleicht auch ein Ort ist, an dem diese Auseinandersetzungen unserer Zeit vielleicht auch stattfinden. Aber man muss eben schon sehen, dass die Kämpfe in dieser Zirkulation relativ schwach bleiben. Also das kann man konkret an den Gelbwesten sehen, deren sozusagen wirtschaftlicher Schaden, den sie dadurch angerichtet haben, der wirtschaftliche Druck, den sie aufbauen konnten, eben gering blieb. Das ist eine erstmal grundlegende Schwierigkeit von Bewegungen, die es eben nicht schaffen, auch die Produktion zu erfassen. Ein anderer, jetzt eher sozialgeografischer Aspekt ist, dass es der Bewegung auch nicht gelungen ist, wirklich in die Banlieues, in die armen, vor allem migrantisch geprägten Vorstädte eben auszustrahlen. Das heißt, es blieb, muss man sagen, eine Bewegung eben des Peripheren Frankreichs. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Orientierung, um sozusagen auf den dritten Aspekt zu kommen, dass die Orientierung der Gelbwesten schon eine ist, die sehr stark immer noch auf den Staat fokussiert ist. Zwar wird Macron bekämpft und die Polizei wird bekämpft, aber gleichzeitig wird der Staat immer noch als Adressat von Forderungen verstanden, was eben für gerade die auch rassifizierte Bevölkerung in den Banlieues viel weniger Plausibilität hat. In dieser Orientierung auf den Staat kommt eben auch eine grundlegende Orientierung zum Vorschein, die wir versucht haben, mit dem Begriff eben der moralischen Ökonomie zu fassen, die anstrebt, die Ökonomie nach moralischen Kriterien eben einzurichten, also sozusagen eine gerechte Ökonomie zu haben. Eine der ersten Forderungen, die dann so zirkulierten, war die Abschaffung der Obdachlosigkeit und Forderungen sozusagen solcher Qualität. Aber die Vorstellung dahinter ist, diese Sachen sind innerhalb des bestehenden Rahmens durchführbar, wenn da eben nicht diese Elite wäre, die eben gerade Macron sich perfekt verkörpert, der sozusagen als Investmentbanker da aufgetaucht ist und sozialchauvinistisch sich äußert. Also wenn eben diese Elite weg wäre, wenn am Ende das Volk eine größere Mitsprache hätte, dann ließe sich das Ganze so einrichten. Es sind nicht nur Illusionen dann darüber, was unter den auch gerade ökonomischen Bedingungen, von denen wir eingangs gesprochen haben, überhaupt realisierbar ist an sozialen Reformen, sondern das hat eben auch noch eine ganz gefährliche Schlagseite, dass nämlich diese Kritik dann moralisierend und auch personalisierend daherkommt, sehr schnell eben in ein Verschwörungsdenken kippt und eben auch wirklich in manifesten Antisemitismus kippt. Und das sind jetzt nicht nur sozusagen Potenziale, die man jetzt antizipiert oder so, sondern es sind auch Inhalte dieser Bewegung gewesen, die ziemlich stark und nicht vorherrschen. Also die Bewegung war sicherlich keine, die sich durch den Antisemitismus und das Verschwörungsdenken ausgezeichnet hat, aber das waren eben nicht so verschweigende Momente, die halt bekämpft werden müssen und mit denen man aber eben auch in zukünftigen Revolten wird rechnen müssen und gegen die man eben auch vorgehen muss.